Good morning in the morning. Was geht ab, Leute? Wir haben den 14. Juli 2024. Es ist 9.24 Uhr. Geile Uhrzeit. Und draußen scheint die Sonne. Ein wunderschöner Tag, wunderschönes Wetter. Wir gehen heute alle raus und tanken unsere Vitamin D-Speicher mal wieder auf, weil ich habe gehört, viele Menschen haben nicht so viel Vitamin D im Körper.
Absolut.
Deswegen, yes, was geht?
Was geht, was geht? Ja, ich komme gerade von meiner kleinen Fahrradtour. Die war schön. Ich habe jetzt mal so ein bisschen auf die Zeiten geachtet. Ich bin so 20 Kilometer gefahren, ungefähr. Und habe dafür so 70 Minuten gebraucht. Aber so mit hoch, runter, Kurven fahren, wie Brücken gesperrt sind und so weiter. Ich glaube, durchschnittlich bin ich so 21 km/h gefahren. Und das ist, glaube ich, das, was du auch gesagt hast, was du fährst mit deinem Nicht-Gang-Schaltungsfahrrad so ein bisschen, oder?
Mhm,
also 22, 23,
ja, genau.
Gesagt, ne?
Nee, 20, 21 ist Max. Mhm. Also im Schnitt.
Okay.
Ja.
Das ist okay. Ja, aber ich finde das irgendwie eine angenehme Geschwindigkeit. Ich habe ja eben gedacht, damit ich pünktlich zum Podcast komme, dass ich drüben mal einen höheren Gang schalte und ordentlich baller.
Mhm.
Ja, habe ich so 3 Minuten durchgehalten. Danach habe ich gemerkt, die Beine, mehr geht da nicht. Die können nicht mehr fester drücken.
Mhm. Ja. Es kommt halt super drauf an, finde ich, ob du einen geilen Untergrund hast und so schön gerade Strecken
aber
hast. Dann kannst du es vielleicht auch länger durch. Okay, trotzdem.
Also diese geilen Industriestraßen in Leverkusen, weißt du, so, wo einfach nur diese LKWs so ewig lang fahren. Keine Autos da, völlig freie Straße. Und ich dachte, ja, jetzt ist der Moment. Nee, er war nicht da. Ja. Er war kurz da.
Schade, schade. Beim nächsten Mal. Mit dem Training kommt die Ausdauer.
Absolut. Was sollst du gerade sagen?
Mit Sicherheit. Ich habe auch so einen kleinen Aha-Moment wieder gehabt. Seit Beginn von Gym, also seit 6 Wochen bin ich ja wieder, glaube ich, im Fitnessstudio. Habe ich immer so schön an der Maschine Beinpresse und so gemacht. Und letztes Training war es dann so, dass ich gedacht habe, okay, Maschine auf Dauer ist irgendwie langweilig, ist immer das Gleiche.
Ach, wenn du Maschine meinst, dann meinst du, dass sie quasi so geführt ist, oder was?
Im Sitzen einfach nur so Gewicht quasi in die Horizontale drücken, also diese Beinpressmaschine. So auf Dauer irgendwie nicht so spannend, einfach mal ein bisschen Variation. Dann habe ich gesagt, ich mache jetzt Squats stattdessen. Viel weniger Gewicht. Also so von, weiß nicht, 100 Kilo auf pro Seite 10 Kilo, also auf 40 runter. Wobei ich glaube, man muss sein eigenes Körpergewicht noch mitzählen zu einem gewissen Grad, aber spielt keine Rolle. Zwei Tage später, ich habe den Muskelkater meines Lebens. Ja. Ich hatte noch nie so krass Muskelkater. Was wiederum zeigt, so bisschen Variation und eigentlich viel weniger Gewicht. Aber in einer anderen Übung verpackt, lässt einen dann noch schneller an seine Grenzen kommen als gedacht.
Total.
Aber es ist geil, ich find's richtig Hammer.
Ich merke es total bei Klimmzügen und so, ne? Dass da mittlerweile so, keine Ahnung, da ist irgendwann so nach oben offen, so ein bisschen, wenn du keine Gewichte dazu nimmst oder sonst irgendwas. Aber trotzdem gibt es ja Routen beim Klettern, wo du quasi einfach nur einen Klimmzug machen musst, aber so ein bisschen seitlich versetzt nach rechts, wo du nicht hochkommst. So, also wo es einfach nicht so einfach geht im Prinzip. Nur weil du ein bisschen irgendwas veränderst. Aber ich glaube, man kann irgendwie so gut in diesem genau der gleichen Übung immer weiter werden, dass man dann manchmal unterschätzt, dass da doch ganz viele andere Muskelgruppen dann im Zweifel nicht so mit dabei sind, die, wenn du ein bisschen was veränderst, schon irgendwie dabei sind. Ne?
Ja. Und ich habe auch so einen geilen Dude entdeckt auf YouTube, der quasi, also sein Fachgebiet ist Trainingswissenschaft quasi. Also der ist kein Ernährungswissenschaftler, ja, aber speziell halt nur auf Training ausgelegt so. Und was ich ganz interessant fand, ist, es gab so eine Art Debatte zwischen so einem Arzt und ihm, die haben so überlegt, so, ja, okay, was empfiehlt man denn Anfängern? Und da ich mich als Anfänger sehe, ich glaube, okay.
Was? Du siehst dich als Anfänger?
Ja, immer noch. Immer. Jeden Tag immer Anfänger. Das ist das Beste, was man kann.
Wir spielen ein paar Tapes zurück. Ich glaube, es gab schon andere Ansichten.
Also Anfänger im Sinne von, ich höre mir einfach mal an, was die sagen, weil
ja, klar,
vielleicht lerne ich was dazu. Also vom Mindset her. Natürlich bin ich Pro. Ich könnte auch auf die Bühne, aber fuck. Nee, und spannend fand ich, dass der Arzt gesagt hat, ja, so, ich empfehle halt, ne, wenn so Leute zu mir kommen, sagen, hey, ich will anfangen mit ein bisschen Sport und Fitnessstudio, sagt er, ja, ich empfehle halt den meisten Leuten einfach an Maschinen zu beginnen, weil es ist ja irgendwie, kannst du nicht so viel falsch machen und bla bla. Und der andere Typ meinte, ja, ich empfehle genau das Gegenteil und sagt, ich sag den Leuten, macht halt direkt halt alles irgendwie an Freihandelübungen, macht Deadlifts, macht halt Squats und macht halt alle Übungen halt so frei es geht. Und dann sagte er nämlich, die meisten Leute sind so schwach am Anfang, die können sich gar nicht verletzen. Also klar, wenn ihr, ne, lass dich einweisen vom Trainer, genau, ich glaub, das Video an, wie man genau die Technik macht. Aber wenn du jetzt nicht so komplett Banane irgendwas machst, so, dann ist es halt, weil du das Gewicht, was du halt nimmst, ist so klein, dass du dir da auf einmal irgendwie das Knie rauszwirbelst in irgendeine Richtung, ist unwahrscheinlich, weil das Gewicht einfach zu wenig ist. Und er meinte, das ist halt ein krasser Unterschied halt für Leute, die halt gar keine Muskulatur haben, ob sie jetzt anfangen halt mit eher Übungen, die halt verschiedene Muskeln gleichzeitig belasten, wie so ein Squat, ne? Da musst du halt auch gucken, oh, hier halte ich die Stange und so weiter. Weil da hast du viel, viel mehr von, weil du halt lernst, deinen Körper quasi im Gesamten irgendwie zu kontrollieren, zu stabilisieren. Man meint halt, wie gesagt, der Gedanke von, naja, aber dann verrenkst du dich oder dann holst du eine Verletzung, ist halt, wie gesagt, wenn du die Technik halbwegs irgendwie drauf hast und dich jetzt gerade hier Ronnie Coleman-Style irgendwie 300 Kilo auf die Stange knallst, dann ist es so gering und die meisten Leute machen damit nichts falsch. Und es ist näher an tatsächlich Alltagssituationen. Wenn du so, ne, wenn du die Knie in die Hocke gehst und, weiß ich, dein dreijährigen Sohn in die Höhe hebst, dann ist das eher so, dass du sowas beim Deadlift und Squatten irgendwie simulierst, als eben an der Maschine.
Absolut.
Und ich habe jetzt, wie gesagt, danach einfach nur, also ohne das als Trigger, aber als Winterkopf, habe ich einfach mal genau diese Übungen mal miteinander verglichen. Ich habe gemerkt, ja, scheiße, das ist ein massiver Unterschied.
Absolut. Ich glaube, es sind halt so ein bisschen, genau, also ich glaube, als ich 2-3 Mal mich im Fitnessstudio angemeldet habe, habe ich ja auch so einen Plan bekommen. Und das war meistens so eine Mischung. Ich habe das Gefühl, die haben immer so gesagt, so hier, da machst du irgendwie 3-mal, fängst mit der Maschine an und bei den 3 machst du Freihandel-Kram irgendwie so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, die wollten es ein bisschen mischen. Ich weiß immer nicht, man weiß ja nie so richtig, was die Gründe bei denen im Kopf sind, ob die einfach sagen, ah, die haben eingetrichtert bekommen bei Anfängern immer Maschinen, weil Verletzungen, oder ob die einfach sagen, naja, lern einfach das ganze Fitnessstudio mal kennen und krieg mal ein Gefühl irgendwie dafür und so jemand, der gar keinen Sport gemacht hat, das ist natürlich erstmal eine weniger komplexe Übung, wenn du das irgendwie isolierst, aber trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, dass man möglichst schnell davon wegkommt, beziehungsweise möglichst schnell sich traut zu variieren und nicht, dass du die Leute so ängstlich machst und sagst, oh nein, wie kannst du nur frei squatten, auch ohne Gewicht, ich muss das in der Maschine machen, weil sonst mache ich was falsch. Dann, ich glaube, es kommt mir voll darauf an, wie der Trainer das erste Mal dir das irgendwie so vermittelt irgendwie, ne? Wenn er dir so Angst macht, weil es gibt, glaube ich, genug, die dann sagen so, boah, nee, Deadlifts, auf gar keinen Fall, es macht den Rücken kaputt. Und ich habe auch Leute schon gesehen, die genau das eben tun. So, ne? Es gibt so ein paar Idioten, die halt dann sagen, ja, komm, ich nehme 50 Kilo, ich ziehe das irgendwie hoch, machen das 3-mal und haben danach Rückenschmerzen. Ja, das ist halt nicht so clever. Die sterben davon natürlich nicht, so, die werden dann merken, ah, war dumm. Deswegen, ich glaube, man macht nichts verkehrt, wenn man das Leuten mal empfiehlt, so.
Ja, ich glaube, da ist aber spannend zu gucken. Und das habe ich, finde ich dann mal, je nachdem, wen du erwischst, so trainerseitig, hast du halt Glück, weil dann ist die Person super transparent und erklärt dir alles und sagt, hey, das ist so der Plan und aus den und den Gründen sage ich dir jetzt mal halt die Maschine und so weiter.
Ja.
Manchmal hast du einfach so Leute, das hatte ich halt schon, man sagt, Augusti war das mal, aber auch in Spich, im Fitnessstudio, da waren es halt so Trainer, die haben halt einfach das Standardprogramm, die einfach runtergeleiert, was okay ist, aber da hast du auch gemerkt so, es war super schwierig zu verstehen, was ist jetzt deren Intention? Schicken die dich jetzt einfach quasi auf die Maschinen, weil sie sich denken, boah, der Freihandelbereich ist immer so voll. Ist immer so ein bisschen verteilt. Ne? Oder hat das einen höheren Zweck? Keine Ahnung, aber das fand ich immer interessant. Deswegen bin ich froh, dass es das Internet gibt, weil da kannst du immer so ein bisschen verschiedene Meinungen reinziehen und dann für dich die rausziehen, die für dich so da gibt.
Ja. Ich glaube, es ist auch irgendwie so eine Spaßsache, oder? Ich glaube, also zum Beispiel so Bizeps-Curls an so einer Maschine haben mir immer mega Spaß gemacht, das weiß ich noch, weil das so witzig war, du kannst so auf dieser Maschine so sich rumpumpen irgendwie und so Bizeps-Curl im Freien fand ich immer so, ja gut, fand ich ein bisschen lame irgendwie, also und dann wüsste ich so, okay, wenn ich erstmal mal so da reinkommen will, dass ich häufiger ins Fitnessstudio gehe, muss mir erstmal Bock machen im Zweifel, ne, und wenn mir dann irgendwelche Übungen so komplex sind, dass die mir gar keinen Spaß machen, weil ich mir denke, ah, da musst du irgendwie die Scheiben überall herholen, dann musst du da irgendwie fragen, ob dir jemand dieses Polster für deinen Rücken vielleicht gibt und keine Ahnung was, das traust du dich ja im Zweifel am Anfang im Fitnessstudio überhaupt nicht, deswegen, ich glaube, es gibt halt so unterschiedliche Gründe, warum Leuten bestimmte Übungen empfohlen werden sollten und würde dir aber 100% zustimmen, ich glaube, die meisten kriegen halt ihren Standardplan. So, und dann wird einfach gesagt, so, vielleicht noch, du bist eine Frau, mach mehr Beine, du bist ein Mann, du willst bestimmt mehr Oberkörper.
Ja.
Ende Gelände. Wenn sie gut sind, fragen sie immer noch nach Verletzungen.
wenn sie gut sind. Ja. Das, was du gerade aber gesagt hast, ist super spannend, weil das ist etwas, was auch in der Arbeitswelt total häufig vorkommt, was mich immer zur Weißglut bringt. Und zwar, als du gerade gesagt hast, ja, mir muss das auch Spaß machen. Deswegen hast du ja gesagt, deswegen ist das mit der Maschine cool, das ist ja richtig. Und was du ja machst und was alle machen, was aber nie schlimm ist, wenn man es für sich selber macht, sondern immer nur dann, wenn es andere für einen entscheidend ist, wenn man versucht, verschiedene Probleme in einem zu lösen.
Ich habe den Transfer nicht ganz mitbekommen. Ja, ich habe das nicht, konnte okay, nicht ganz okay. folgen. Mach nochmal.
Okay. Okay, du hast ja gesagt, für dich ist wichtig, dass es auch Spaß macht. Das heißt, für dich ist eins der Probleme, die du...
So, wenn ich dann dranbleiben will, sozusagen. Genau.
Genau. Mhm. Das heißt, du hast dieses Motivationsding, was du halt lösen willst, und du hast das Trainingsding, was du lösen willst. Mhm. Und du hast es kombiniert und gesagt, hey, deswegen ist für mich die Maschine voll geil. Mhm. Weil es kickt dir die Motivation. Weil Freihandeln würde zwar Training lösen als Problem, aber nicht Motivation im Zweifel. Weil es halt nicht so viel Bock macht, wenn der Bizeps nicht so den Pump hat. Mhm. Und das ist ja völlig richtig. Und das ist für dich ja, das ist für jeden individuell ja genau diese Entscheidungsfahrt. Weil man hat ja nicht nur eine Sache, sondern so 15 verschiedene Variablen, nach denen man absolut irgendwie optimiert.
Die anderen haben noch Aussehen und keine Ahnung was. Ne? Und also genau.
Ja. Genau, ja. Und das hasse ich immer, oder das finde ich total schlimm, wenn man das im Arbeitskontext macht oder insbesondere im Ernährungs- und Trainingskontext wird das auch häufig gemacht. Mhm. Du hörst Leute sprechen, die sagen, ja, ich empfehle Leuten ein Cheat Day zum Beispiel.
Ach so, ja. Ne? Mhm.
Oder ich empfehle irgendwas oder ich sage, ja, jeder sollte trotzdem, weiß ich nicht, ein Eis am Tag essen oder was weiß ich, etwas, weil implizit die Annahme da ist, das naja, Menschen halten es sonst nicht durch. Ja. Oder, ne, also sagen wir so, es wird so eine Art Bild von Menschen skizziert mit verschiedenen Attributen. Ein Attribut ist ja, okay, Menschen sind nicht fett, deswegen soll es Fitnessstudio, aber Menschen haben auch nicht genug Disziplin und Menschen haben nicht genug das. Deswegen muss ich jetzt etwas kreieren, einen Ernährungsplan, einen Trainingsplan, der alles irgendwie löst gleichzeitig. Und das Problem ist halt, du weißt halt ja nicht, wie die andere Person wirklich tickt. Hat sie vielleicht die Disziplin und wäre vielleicht besser im Aufkommen, wenn du sagst, das ist die knallharte Wahrheit in Bezug auf Ernährung. Und wenn du es richtig machen willst, dann hast du halt keine Cheat Days. Aber wenn du halt schwache Disziplin, also wenig Disziplin hast, dann mach halt wegen Cheat Days, ist halt immer noch besser als ohne. Aber am besten wäre das. Und oft, gerade so im Fitness-Kontext, habe ich das Gefühl, wenn du Leuten bei einem Podcast zuhörst, dann treffen die so ganz viele Annahmen und versuchen ganz viele Probleme gleichzeitig zu lösen. Wie halt dieses Thema mit den Maschinen, so nach dem Motto, ah, ich glaube, die Person hat keine richtige Haltung oder könnte die Technik nicht 100% perfekt ausführen. Deswegen in diesem Zweifel und dieser Sorge und was auch immer, packe ich sie so, oder vielleicht ist die Person auch viel zu übermütig und packt sich zu viel Gewicht drauf. Mit diesen Annahmen sage ich der Person einfach, hey, mach halt Maschine, aber ich sage der Person nicht, dass ich diese Annahmen über sie getroffen habe und versuche halt gleichzeitig mehrere Probleme zu lösen. Und das hatte ich auch im Arbeitskontext letztens.
Dann lass uns ganz kurz beim Fitnessstudio noch ganz kurz ja, ja. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es in dem Kontext zumindest so ist, ohne das zu entschuldigen, dass man ja so, wenn man so Trainingspläne formuliert und so allgemeine Botschaften raushaut, ja immer so einen Durchschnittsmenschen oder so irgendwie im Kopf hat und du ja dieses Individuell gar nicht so richtig machen kannst, obwohl du natürlich trotzdem da reinschreiben könntest, hey, pass auf, es gibt verschiedene Typen, du kannst überlegen, willst du so machen, so machen, so machen. Ich finde auch, dass es oft viel zu allgemein ist, so, dass es halt irgendwie dann immer so wirkt, so du willst doch sexy werden oder du willst auch das werden, also musst du das und das machen, so diese Instagrammable Sätze, diese Kacheln, die man so durchscrollen kann im Zweifel, und dass das total untergeht. Ich würde mir halt, ich hoffe das so ein bisschen, ich weiß halt nicht, weil ich keine Erfahrung damit habe, ich hoffe, dass die so in so individuellen, wenn du so einen Personal Trainer hast, wenn du jetzt jemanden hast, ich gehe jetzt zum Ernährungsberater, ich gehe jetzt zu so einem Trainer, dass die nicht so sind. Aber scheiße, sind manche trotzdem so, ne? Aber ich würde mir hoffen, dass die dann zumindest irgendwie cooler sind.
Ja, das ist so ein bisschen die, erinnerst du dich noch an Philosophie, wo wir dann dieses Dilemma hatten mit, sagst du einer Person etwas, die Wahrheit, und riskierst damit, dass sie halt traurig oder geknickt oder was, oder sagst du ihr das halt nicht und ermöglichst ihr damit ein besseres Leben oder ein glücklicheres Leben und so weiter. Und ich glaube, oft ist es so bei Ernährungsberatung und bei so individueller Beratung ein ähnliches, der Konflikt auf jeden Fall, weil die Person weiß halt Sachen über dich vielleicht oder vermutet Sachen über dich, aber weiß halt, wenn ich dir jetzt sage, du bist einfach ein fauler Hund, was macht das mit dir? Also sag ich dir das vielleicht nicht. Vielleicht, ja, genau. Ich glaube, dieser Konflikt oder dieses Dilemma ist halt ganz häufig in dieser Situation. Mhm. Deswegen finde ich das im Hinterkopf wichtig zu wissen, so nach dem Motto, vielleicht versucht die Person gerade mehrere Probleme gleichzeitig zu lösen, vielleicht trifft sie Annahmen, wenn die falsch sind. Mhm.
Also ich kann es nur noch als Beispiel, also ich bin jetzt das ganz, ganz harmlose Beispiel im Sinne von, dass ich jetzt, keine Ahnung, seit 2 Monaten oder so irgendwie auf so Getränke mit Zucker verzichte quasi. Ne? Das ist für mich. Und ich denke mir, ich habe gar nicht in mir so dieses, oh, jetzt aber mal eine richtige Cola oder sonst irgendwas. So, irgendwie so, ja, nee, ist mir halt irgendwie egal, ich will das halt jetzt machen, habe mich daran gewöhnt und fertig ist die Nummer. Oder zum Beispiel bei meinen Eltern ist so, dass die nicht großartig, also mein Vater gar nicht und meine Mama relativ wenig so Entwöhnungsszenarien gefahren sind und Pflaster hier und so, so. Die waren auch eher die Typen für, naja, jetzt halt einfach gar nicht mehr. So, und vom einen auf den anderen Tag so ein bisschen, das ne, mal mehr, mal weniger gut sozusagen, aber im Prinzip eher so. Und wenn man denen jetzt dann vielleicht gesagt hätte, nein, du musst aber das so und so machen, weil alle machen das so mit, keine Ahnung, Pflastern oder whatever, dann hätte man das vielleicht gar nicht so richtig durchgehalten. Aber das wäre so dieser allgemeine Weg, den man immer so empfiehlt. Und das kann halt für manche einfach nicht so passend sein.
Ja, und was oft so ein bisschen aus meiner Sicht das Gefährliche ist, man schafft halt automatisch so Halbwahrheiten.
Zumindest könnte man sie da reinlesen, einfach, sozusagen, ne?
Einfach nur aus der Logik heraus, dass du halt, also was Halbwahrheit ist vielleicht ein falscher Begriff, aber du enthältst, also du teilst ja nicht das gesamte Bild mit der Person, sondern einen Ausschnitt davon. Das heißt, die Person hat nicht alle Informationen, die sie bräuchte, eigentlich für die Zukunft auch. Und damit schafft man ja auch so, wie soll ich sagen, so entstehen ja so Bro-Science-Mythen auch und solche, wie soll ich sagen, so, ja. Ne, so wie, da gibt es ja unendlich viele vorne Bereiche Ernährung und Fitness, so. Und das ist halt, die Problematik ist, wenn man das, ich finde, ein guter Test immer für so Sachen ist, was passiert über die Zeit? Okay, jetzt kommt jemand zu mir und sagt, hey, ich brauche einen Trainingsplan. Und ich sage, ja, okay, mach Maschine, dies, das und erkläre gar nicht warum, aber sag hier, das ist gut. Ich schaffe die Abhängigkeit, weil die Person wird im Zweifel das eine Weile machen und dann müsste sie streng genommen wieder zu mir kommen, weil ich weiß jetzt schon, das wird auf Dauer halt nicht das Beste für die Person sein. Wenn die das jetzt diszipliniert 3 Monate durchzieht, dann brauchen wir was anderes. Aber ich öffne ihr gar nicht dieses Bild oder ich erkläre gar nicht so das Wie und Was und im Zeitverlauf, sondern ich erkläre nur, hey, mach die nächsten 6 Wochen das. Und irgendwann wird die Person aber vielleicht merken, so, ja, okay, aber das, was ich gemacht habe, das war ja eigentlich super optimal und klar, ich kann verstehen, wieso ich das empfohlen bekommen habe, aber wenn ich so über mich selber nachdenke, über meine Ziele und bla bla bla, dann war es eigentlich gar nicht der richtige Weg. Und das heißt, entweder hat die Person dann irgendwann Skepsis und sagt sich, ja, diese Trainer sind alle blöd, weil die geben mir irgendwie so einen komischen Plan. Oder die Person merkt es halt nicht und läuft halt die ganze Zeit mit bestimmten Annahmen durchs Fitnessleben quasi und wird dann ihr Leben lang irgendwie Maschinen machen und sagt, ja, aber ich guck mal, die Bescheuerten da hinten, die machen Deadlifts, die sind ja geisteskrank, das ist ja voll gefährlich. Und dieses, das ist ja voll gefährlich, bleibt einfach so im Kopf. Und es ist ja nicht falsch, deswegen Halbwahrheit, weil es kann gefährlich sein, aber es ist auch nicht richtig, weil es nicht per se gefährlich ist. Mhm. Und diese Person bleibt mit dieser Information einfach, diese Information bleibt quasi der Wissensstand der Person. Und das heißt, die Person ist so irgendwo in der Mitte zwischen, ich weiß nicht nichts, aber ich weiß auch nicht, also ich kann auch nicht differenziert argumentieren, warum ich glaube, dass es gefährlich ist. Und damit schaffst du so diese Bro-Science-Geschichte oder halt diese, ja.
Weißt du was?
Und das finde ich halt nie geil, insbesondere halt dann nicht im Kontext, wo es halt drauf ankommt, wie, hey, dein Körper, das musst du mit dem machst und so weiter.
Was mir da immer so ein bisschen geholfen hat, zumindest habe ich den Eindruck, weil oft ist es ja ehrlicherweise auch so, ich glaube, dass das ja mit jedem Menschen mal immer so ein bisschen passiert, dass man an jemanden so mal gerät und man vertraut ihm irgendwie und du weißt ja nie, was enthält er dir vor. Ob es jetzt der Automechaniker ist oder keine Ahnung wer, der dann immer sagt so, komm, ich muss ein paar Informationen, also entweder positiv, ich muss ein paar Informationen irgendwie da rauskreuzen, sonst checkt der es sowieso nicht. Auch wenn man sich da wünschen würde, lass mich doch selbst entscheiden, aber ne, so, du checkst es ja oft nicht. Das heißt, mir wird das ja auch irgendwie immer wieder passieren. Aber was ich das Gefühl habe, was mich da so ein bisschen vor beschützt manchmal oder beschützt hat, wo ich das so gemerkt habe, ist, indem man den Leuten dann immer so ein bisschen kontextabhängig erzählt, was deine eigene Vita so ein bisschen ist. Also wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, habe ich immer gesagt so, ja, ich gehe irgendwie 3-mal die Woche klettern, ich würde gerne was für meine Unterarme machen im Zweifel, so, ne? Oder eben gegen das Gegensatz, das mache ich ganz viel. Mhm. Dann hat man schon mal häufig gemerkt, in deren Gesichtern, wenn der cool war, war der so, hey, cool, ja, das, ich mache auch das in die Richtung, cool, da können wir mal gemeinsam gucken und schon hast du eine ganz andere Ebene als dieses, da kommt jemand, der total keine Ahnung hat und ich muss dem irgendwie diesen Standardplan geben. Du kannst aber auch in ihren Gesichtern manchmal sehen, die haben keine Ahnung davon, die wissen, die sind völlig überfordert und fahren trotzdem ihren Automatikmodus. Da bin ich dann nicht der mutig sagt, hey, du hast doch keine Ahnung, sondern sagst du, ah ja, danke, danke für diesen Plan und danach gehe ich nie wieder dahin. So, das passiert halt ab und zu mal. Und beim Doc genauso, immer wenn man denen sagt so, ah, das ist ja wie in einem Biostudium. Da sind die immer so, ah, ja, sie sind Biologe, oh, das und das habe ich immer gemocht, bla, bla, bla. Und dann erzählen die mir immer so Sachen, wo ich natürlich keine Ahnung von habe. Aber man hat irgendwie das, zumindest erzeugt man das Gefühl, finde ich, von so einem, also ich glaube, es muss nicht mal so ein Expertentum sein, so nach dem Motto, dass die dann denken, boah, der hat Ahnung von Bio, sondern ich glaube, je mehr die einfach von dir wissen und über dich wissen, desto weniger bist du einfach diese leere Hülle des Patienten XY oder des Menschen XY, dem ich einfach meinen Standardplan runterbete, sondern, ah, der hat irgendwie einen Charakter, der hat die und die Eigenschaften, guck mal, dann machen wir doch vielleicht eher mal das hier oder so. Also den Eindruck habe ich zumindest. Kann natürlich eine totale Illusion sein, aber ich habe irgendwie den Eindruck, das funktioniert ganz gut.
Meine Strategie ist ein bisschen anders, auch getrieben durch Arbeit, glaube ich, weil ich hab das irgendwann so abgelegt, ne? Also dieses du bist Experte für Thema ist für mich jetzt aus der Not heraus im Arbeitskontext einfach, man kann ja so, wenn man so eine Art Ranking macht, so was sind so für mich Dinge, die mir ein gutes Gefühl geben oder die mir halt Vertrauen geben, ist jegliches Vorwissen und Expertentum quasi aus Notwendigkeit habe ich auf Null gesetzt. Also egal wem ich jetzt auf der Welt begegne und die Person sagt, ja, ich hab eine Vita von X, dann sage ich mir so, ja, ist erstmal egal. So, ne? Weil mein Erfahrungsschatz sagt mir, Expertenbehauptungen oder Experten, soll ich sagen, Signale, so abstrahiert, so nach dem Motto, ich habe 5 Jahre Programmierung gelernt in der Uni und ich habe meinen Doktor in dem und dem Bereich, da ich mir, ja, du wirst super viel wissen, aber es sagt mir nichts darüber aus, wie gut du dieses Problem lösen kannst oder wie gut du insgesamt denken kannst. Weil oft sind es halt eben genau diese Dinge, die den Unterschied machen, wie gehst du an Problemlösungen ran? Isolierst du Probleme und löst die einzeln oder paketierst du die, triffst Annahmen und löst die gesamtheitlich? Und für Menschen, wie gesagt, die halt immer so die Probleme so als Bündel nehmen und dann versuchen, so 17 Variablen zu optimieren, ist halt ist nicht praktisch. Also ist im Alltag halt super anstrengend, mit den Leuten zu arbeiten, weil du erstmal super viel Zeit damit verbringen musst, zu verstehen, was deren Annahmen sind. Dann musst du es dekonstruieren, musst diese ganzen Probleme auseinanderfriemeln und musst sie dann darauf hinweisen, es geht nur darum, dieses eine Problem zu lösen. Und so Menschen neigen halt zu Komplexitäten, also die schaffen halt komplexe Strukturen, weil die halt sagen, scheiße, ich muss ja 15 Probleme gleichzeitig lösen, also kann ich nicht den ganz straighten Weg gehen und sagen, ich löse das Problem, ich habe ein Nagelproblem, ich hole einen Hammer, sondern die sagen, ah, ich habe ein Nagelproblem, aber ich habe auch ein Akustikproblem, ich habe das Problem, und dann kommen die am Ende und sagen, ja, wir müssen hier einen Klebstoff erfinden, der das Ding irgendwie an die Wand packt, das ist hier, warum hast du nicht den Hammer?
Wahrscheinlich ist das Nagel gelernt, oder? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass komplett, das in Arbeitskomplex gewünscht ist. Also, dass viele Firmen davon beeindruckt sind, wenn da jemand kommt, der sagt, ah, da machen wir diese komplexen Methoden, machen das und das. Das wirkt viel cooler, als wenn jemand kommt und sagt, ich habe einen Hammer. So, oder? Also, kann ich mir vorstellen.
Es gibt viele, viele Gründe, warum so der Drang nach Komplexität irgendwie da ist. Also, oft auch die eigene Neugier. In jedem Bereich. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, hey, ich muss jetzt irgendein neues Design erfinden für irgendeine App, dann so, ja, gehe ich den Weg, den alle wählen, den einfachen, simplen, oder hinterlasse ich hier meine Signatur, verwirkliche ich mich und erfinde das Rad neu. Und das ist noch so das harmloseste Beispiel, weil es halt sehr sichtbar ist, aber es gibt in anderen Bereichen ganz viele Menschen, die sagen, hey, ich habe hier irgendwas Neues gelesen zu irgendeinem Thema, so wie im Fitness, so anstatt zu sagen, hey, mach halt Bankdrücken, Squats und Deadlifts, ist so, ja, aber ich könnte jetzt diese neue Übung probieren, weil die ist halt voll geil und die kombiniert 17 Übungen in einem und und denkst du, ja, aber worauf ich hinaus will, ist, deswegen ist halt dieses Thema, hey, ich bin Experte im Bereich XY, sagt halt nichts darüber aus, wie du denkst, sondern es sagt nur darüber aus, welchen Themen du dich halt beschäftigt hast, deswegen setze ich das halt auf Null oft. Ich denke, wenn ich dann nur darauf vertraue, dann weiß ich halt nicht, wo, also dann kann ich den, das ist so wie in Mathe, du siehst den Rechenweg nicht, du siehst nur das Ergebnis, aber du weißt nicht, wie die Person da hinkommt und weißt halt, kannst deswegen nicht sagen, ob das der richtige Weg ist oder nicht. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, lange Rede, gar keinen Sinn, ist, wenn du jetzt sagst, du hilfst dir halt oft mit, hey, ich habe den Background, was den Leuten halt schon mal so einen Wink gibt, von wegen, hey, ich muss jetzt, ich kann jetzt nicht einfach nur Bullshit labern, weil die Person weiß im Zweifel, was ich rede.
Im besten Fall.
Das ist ganz gut. Was ich halt dann mache, weil ich halt oft gar nicht beim Background irgendwie argumentieren kann, ist zu sagen, hey, erklär mir das. Warum ist das so? Und dann versuche ich halt wirklich einfach nur ganz viele Fragen zu stellen und einfach nur zu verstehen, so, wenn jetzt die Person sagen würde, hey, geh an die Maschine, sag ich, hey, warum ist die Maschine jetzt das Beste? Warum empfiehlst du mir das? um halt einfach so ein bisschen rauszukitzeln, so wie denkt die Person, wie kommt die zu dieser Schlussfolgerung, dass Yoshida das Beste jetzt in dem Fall ist. Was super gut funktioniert.
Auf jeden Fall.
Es hat so gut funktioniert, dass ich irgendwann dem Heizungstechniker gesagt habe, hey, das Problem ist nicht gelöst. So wie du es erklärt hast, erklärt das nicht, warum das Problem existiert. Und du ignorierst die und die Warnsignale. Also ist immer das Problem weiterhin vorhanden. Und wenn du mir jetzt sagst, du gehst jetzt, du kommst morgen wieder, dann wird das Problem immer noch da sein. Also hast du es nicht gelöst. Also sehen wir uns morgen wieder. Es war ein bisschen arschig dann. Aber am nächsten Tag kam der Chef persönlich, weil er gesagt hat, so, ich muss mir das selber angucken. Hat's dann gelöst. Ja. ein dummes Beispiel. Aber mir total hilft, ist einfach Fragen stellen. Und das Geilste ist halt dieser Satz, der ist ein bisschen klischeebehaft mittlerweile, aber so, wenn du zum Arzt gehst oder irgendwo und du sagst, hey, erklären Sie mir das, als wäre ich 5 Jahre alt, damit ich es verstehe. Ohne Fachbegriffe. Was ist los mit meiner Leber? So. Und es funktioniert überraschend gut.
Und klappt bei ChatGPT prompten und klappt auch da.
Ja, das ist der gleiche Prompt.
Ja, eben. Genau, das klingt jetzt irgendwie so, das klingt ja dann so, wie soll ich sagen, so kühl, kalkulierend, keine Ahnung was, so strategisch. Aber man könnte ja auch sagen, das ist ja das, was wir im Alltag auch einfach als so gewisse Empathie auch irgendwie ja dann quasi verstehen. Also wenn jetzt jemand auf mich zukommt, ich soll irgendein Problem für jemanden lösen und er fragt mich, wieso, wie ich das mache, warum ich das mache und so, dann fühle ich mich ja in der Regel erstmal, ach cool, da interessiert sich jemand für meinen Beruf, da interessiert sich jemand für das, was ich jetzt irgendwie tue und dann kann man vielleicht ein nettes Gespräch anfangen und so. Das ist ja irgendwie eher stellt ja dann auch so eine Art Beziehungsebene irgendwie her, weil du bist nicht dieser, ich habe hier einen Auftrag für dich, bitte reparier meine Tür, sondern reparier meine Tür und wenn du Bock hast, das ist ja manchmal auch so eine Frage, ob dann jeder Bock hat, einmal das zu erklären, wenn du Bock hast, erklär mir das dann nochmal irgendwie, weil irgendwie interessiert es mich und irgendwie habe ich keinen Bock, dass du einfach mein Sklave bist, der jetzt hier irgendwie meine Arbeit verrichtet, sondern irgendwie will ich es ja im Zweifel vielleicht sogar nicht mal selber hinkriegen können und damit du nicht extra nochmal rausfahren musst und so weiter und so fort. Und ich finde, durch dieses Nachfragen kriegst du auf der einen Seite natürlich diese Informationen, und kannst das alles besser beurteilen. Aber auf der zweiten Ebene hast du eben auch dann so eine Art Beziehungsebene irgendwie auf einmal hergestellt, die vorher nicht dasteht. Du kannst ja auch zum Zahnarzt gehen und sagen, hallo, und dann sitzt du da, legst dich da hin und dann gehst du wieder und sagst tschüss. So, ne, das machen ja wahrscheinlich auch genug Leute. Und das fände ich irgendwie total langweilig. So wie wenn du in der Schule sitzt und dich nicht meldest und so. Das ist ja einfach nur dann langweilig und doof. Und ich glaube, du hast immer mehr davon, wenn du interagierst mit den Leuten.
Ja, und du kannst halt du kannst deine Wünsche auch viel besser äußern.
Ja.
In allen Lebenslagen. Weil du halt halbwegs verstehst, was da passiert. Im Zahnarzt kannst du sagen, Moment mal, also ich habe Optionen. Warte mal kurz. Also ich kann auch sagen, ich will gerne, ich kann die goldene Krone haben.
Endlich. Das ist
das Ding. Also sie sagen mir, wenn ich für 700 € zahle, kriege ich das Ding in Gold. Cool, will ich. Also, das ist auch manchmal so blöd für dich von Leuten, die irgendeine Leistung anbieten, ist, die nehmen einfach Dinge an. Natürlich. Das hatte ich so ganz häufig beim Zahnarzt tatsächlich.
Ja, ich wurde noch nie beim Zahnarzt gefragt, was ich will. Noch nie.
Ja. Dämlich, also die nehmen sich ja quasi total viel Umsatzpotenzial selber weg, weil die einfach sagen, ja, okay, es ist ja ökonomisch für die Patienten gar nicht sinnvoll, Goldkrone zu haben. Ist ja auch gerade nicht trendy und ich denke mir die ganze Zeit so, fuck, wann soll ich?
Das sähe so cool aus.
Aber das ist halt so ein blödes Beispiel, aber es gilt ja für alle anderen Bereiche auch. Ja, so, ich war jetzt, bei der Heizung war es oft so, dass sie gesagt haben, sie haben kein Modem hier. Und ich so, warum fragen sie? Ja, also hätten sie jetzt hier ein Modem im Keller, könnten wir das von aus der Ferne warten, das Ding. Und die Fehleranalyse wäre viel besser. Und ich bin so, interessant. Also sagen sie mir jetzt, wenn ich ein Modem einbaue, dann muss ich nie wieder die Tür aufmachen. Jetzt bin ich nicht der Eigentümer von der Heizung, deswegen kann ich das nicht entscheiden. Aber
kannst du mal nachfragen. Ich
bin so, für die Zukunft halt voll spannend, so, weil weiß halt direkt, die Option besteht. Jetzt habe ich was gelernt. Kann viel besser entscheiden, kann viel mündiger sein in der Hinsicht. Nicht einfach blind drauf vertrauen, was mir irgendwer empfiehlt und sagt, ja, das ist schon das Richtige für sie. Weil die Person weiß vielleicht gar nicht, dass ich Dogecoin-Millionär bin so, und mir das leisten könnte.
Eben. Ja, ich finde das mal so spannend. Also ich merke es bei mir selber, so diese größte Ohnmachtsgefühle habe ich ja eigentlich da bei der Autowerkstatt oder sowas. Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Aber was würde ich dafür geben, wenn die mich einfach mal bei so einer Reparatur oder was auch immer zugucken lassen würden? Und das fände ich so cool, wenn man, also haben wir glaube ich auch schon mal in irgendeinem Podcast drüber gesprochen, wie cool das wäre, wenn das nicht videoüberwacht im Sinne von Kontrolle irgendwie wäre, sondern im Sinne von, ich kann einfach Teil davon sein, was da so passiert, damit ich das verstehe, was da passiert. Und ich nicht nachher dann mir diese Rechnung angucke, denke, ich verstehe eh nicht, was da draufsteht, ich zahle eh irgendwas, keine Ahnung. Oder im Zweifel sage ich, das ist doch viel zu teuer, weil ich einfach nicht verstehe, was die gemacht haben. Und dann versuchen die mir das im Zweifel schnell zu erklären, ja, Teile gibt es nicht so viel und so, keine Ahnung was. Dann denkst du, ja, komm, lass uns doch einfach auf einer sinnvollen Ebene sprechen. Ich bin nicht völlig dumm, versuch mir das trotzdem zu erklären. Aber das, ja, passiert ja auch häufig nicht so richtig.
Das Geile ist halt, es gibt, es gab so RTL 2 schon, das gibt es auch bei YouTube, gibt ja diese Auto-Reparatur-Reality-TV-Shows so ein bisschen.
Also nicht so Pimp My Ride, sondern eher so hier so JP-Performance-Sachen, so, oder meinst du jetzt irgendwie so?
Auch nicht das, eher so richtig so Real-Life-mäßig, so hey, wer repariert jetzt diesen Opel Astra, da ist eine Zündkerze explodiert, so, und dann sagt er, ich nehme jetzt hier ein Brett. Mach das Ding an, hoffe, dass die Teile rausfliegen, im Brett hängen bleiben und dann kann ich das neu einbauen. Dann habe ich sichergestellt, dass hier noch keine losen Teile mehr sind. Dann kannst du dir sowas reinziehen und dann denkst du dir so, hey, krass, so, jetzt weiß ich also, was das Problem sein kann, wenn einem die Zündkerze explodiert.
Das stimmt.
Das ist ja ob so, das jetzt für deinen Fall hilft beim nächsten Werkstattbesuch oder nicht. Aber man hat jetzt die Möglichkeit, wenn man halt Bock hat, sich so ein bisschen einzukrammen. Und das Geile ist halt, und dafür nutze ich jetzt ChatGPT und Co. ganz, ganz häufig ist, wenn es so ganz, ganz nischige, spezielle Fragestellungen sind, dann ist es so ein guter erster Hinweis in so eine Richtung. So nach dem Motto, hier, ich weiß, das Ding hat alle YouTube-Videos geguckt und hat so eine Idee davon und kann mir mal so einen Richtungswink geben, wo ich vielleicht weiter recherchieren kann, wenn ich tatsächlich jetzt wirklich daran interessiert bin, zu verstehen, wie jetzt die Heizung funktioniert oder sonstiges. Ne?
Ja, das ist ja das, was jetzt halt irgendwie wirklich ganz cool ist, dass du eigentlich ja jedes Problem irgendwie googeln, YouTuben, GPTen kannst sozusagen. Das ist ja immer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, ne? Auf der einen Seite bist du halt dann nicht, ich weiß, du findest das Wort immer so ein bisschen schwierig, aber ne, nicht Experte genug sozusagen, um dann die Zweifel, die Antworten auch zu verstehen. Und dann so passiert es ja, dass die Leute immer denken, sie haben Krebs und dann sofort denken, oh Gott, meine Krankheit ist irgendwie ganz schlimm und keine Ahnung, was halt einfach schwer ist, bei der eigenen Gesundheit sich so von sich selbst zu distanzieren. Aber gerade wenn es um so Haushaltsthemen gibt, du kannst ja jede, wie wechsle ich eine Glühbirne, wie mache ich das? Das ist das, was man den Schülern auch mal wieder dann sagen kann, wenn die sagen, ja, aber ich werde doch gar nicht vorbereitet auf das harte Leben später. Und sag ich so, ja, du kannst das alles nachgucken. So, es dauert, es ist alles ein 4-Minuten-YouTube-Video. So, also das meiste in irgendeiner Form. Und das finde ich super praktisch. Also, weil dadurch hat man zumindest das Gefühl, dass man vieles irgendwie hinkriegen könnte. Oft muss man sich dann überlegen, ist es mir der Aufwand wert, dann irgendwelche Teile zu besorgen? Habe ich den 3D-Drucker, um diese Plastikteile zu drucken? Eher nicht. Gut, ich brauche doch Hilfe von jemandem, der es kann. Aber zumindest versteht man, warum auf einmal Wasser in der Spülmaschine steht. Ah, weil die Schläuche da lang kommen können und das passieren kann.
Aber das Geile finde ich, die meisten Systeme sind nicht komplex.
Das stimmt.
Also die meisten Dinge, die im Alltag irgendwie ein Problem darstellen, sind nicht. Dafür brauchst du dich, wie soll ich sagen, musst nicht auf Teichenebene gehen, um das zu verstehen. Gerade beim Waschmaschinenthema oder so, oder Glühbirnthema ist so, du hast die Glühbirne angeschossen, funktioniert nicht. Es gibt ungefähr 3 Dinge, woran es liegen kann. Meistens ist die Sicherung rausgefallen oder irgendein FI-Schalter oder sonst was, wenn du irgendwelche Drähte falsch hast. Und das war's. Weil du weißt, da muss ich nachgucken und das sind die Dinge, auf die ich achten muss. Und die kannst du ja in 2 Minuten 13 bei YouTube. Das ist Thema gelöst. Bei Waschmaschinenproblemen ist das Gleiche. Es gibt nicht so viele Dinge, woran es liegen kann. So. Das heißt, du kannst relativ schnell so Fehlerbehebung durchführen und dann am Ende kommst du an einen Punkt, wo du sagst, entweder kann ich das selber machen oder ich hole jemanden. Aber 80% der Lösung kriegst du selber hin mit YouTube-Video und Co. Würde ich mal für fast alles behaupten.
Ja, und ich muss sagen, in den Situationen, wo ich dann mal, es war halt relativ selten, muss ich zugeben, aber wenn man dann mal so einen Kundendienst angerufen hat, weil es irgendwie mit der das war die Spülmaschine in meiner alten Wohnung oder auch mal irgendwelche Kleinigkeiten, wenn es jetzt hier um Fritzbox oder keine Ahnung was ging, wenn man dann mal einen Support anruft, die machen ja auch nichts anderes, ehrlicherweise. Was denn an der Telefonhotline hast du ja auch nicht die Experten, der Handwerker, der jetzt sagt, ich kenne die Box auswendig, sondern da hast du dann irgendwelche Fachkräfte, die dann irgendwie Telefonkräfte sind und die können ihr A-B-Handbuch irgendwie durchgehen und am Ende kommst du auch dabei raus, da muss jemand rauskommen zu ihnen. Okay. Und wenn du dann auch Pech hast, kommt der zu dir rauskommt, hat auch sein A-B-Schema im Kopf und sieht, da können wir nichts machen, brauchen sie neue. Danke. Jetzt habe ich 10 YouTube-Videos geguckt, mit euch telefoniert und diesen Termin mit dir vereinbart und du sagst mir einfach das Gleiche, was ich auch selber hätte sofort wissen können. Naja, schade.
Ja, aber das ist der typische Verlauf. Du weißt eigentlich schon, was los ist, aber du wirst erstmal so 30 Minuten lang hingehalten, bis irgendwer anders bestätigt, dass das, was du am Anfang gesagt hast, richtig ist. Ja.
Also witzig, ich hatte das jetzt mit hier Magenta Sport. Ich hatte das für meinen Dad mal mit, weil er ein bisschen Eishockey gucken wollte und so, haben wir das über meinen Vertrag quasi gemacht. Und jetzt habe ich gemerkt, das ist jetzt quasi teurer geworden, irgendwie, weil es jetzt ein Jahr rum ist und keine Ahnung was. Und dachte ich, ach komm, jetzt kündigst du das mal. Und dann haben die einfach gesagt so, also du kannst erstens nicht online kannst du es nicht kündigen. Da musst du so ein Formular ausfüllen und sagen, welche Optionen. Dann habe ich gesagt, ja, okay, das bitte kündigen. Dann kommt eine E-Mail mit, ja, es wurde, wir haben ihr Anliegen bekommen. Dann kam 2 Wochen lang nichts. Dann habe ich da mal angerufen und habe gesagt, also ich würde das ganz gerne kündigen. Ja, nee, das gibt's nicht bei Ihnen, eben im Vertrag. Ich war so, ja, aber es ist ja auf meiner Rechnung. Also ich bezahle das ja, du müsst das ja irgendwo sehen. Nee, also ich kann es hier nicht sehen, also es ist nicht in Ihrem Account. Ich so, ja, das ist ein Problem, weil es sollte da sein und ich bezahle das ja. Können wir das bitte einfach kündigen? Ja, nee, Moment, da muss ich es weiterleiten. Und dann war ich wieder bei einer anderen Kollegin, die dann gesagt hat, ja, also ich habe jetzt hier auch keine Option, das zu kündigen. Ich schreibe für Sie einfach mal so eine Kündigung hier in diesem Online-Portfolio, weil ich so, das habe ich ja vor 3 Wochen getan, wie Sie auch sehen können in Ihrem Verlauf. Das hat nichts gebracht. Ja, aber ich schreibe mal rein, dass es über das Online-Ding nicht funktioniert hat und so und deswegen, dann werden Sie von uns hören. Ich kümmere mich ganz persönlich drum. Wenn ich nichts höre, in einer Woche hören Sie wieder was von mir. 2 Wochen später, natürlich nichts gehört, nichts passiert, keine Ahnung. Ich rufe wieder an und sage, hallo, ich bin's nochmal. Ich habe die letzten Monate mit Ihrer Kollegin versucht, das zu kündigen. Leider gibt es nicht. Es ist nicht in meinem Account drin. Irgendwie gibt es Schwierigkeiten. Wir müssen das jetzt einfach mal löschen, wenn es gehen würde. Und dann meinte sie so, ja, Moment, das klingt jetzt irgendwie alles ziemlich kompliziert. Geben Sie mir mal eine Minute. Und meinte sie, ja, ich habe es jetzt gelöscht. Und ich war so, hä? Wie? Sie haben es gelöscht? Ja, ich konnte einfach hier neben Ihrem Vertrag auf Löschen klicken. Und dann war ich so, das ist nicht Ihr Ernst. So. Und das war das ganze Troubleshooting. Und dann habe ich nur gesagt, vielen Dank. Das ist sehr praktisch gewesen. Das war sehr, sehr schön. Aber der Weg dahin wieder, du kannst es auch nicht ändern. Du bist ja dann so abhängig. Du kannst es einfach, also da, ja, ne, bei irgendwelchen, ich repariere die Waschmaschine, theoretisch kannst du das ja selber. Da kannst du ja immer denken, ah, du Idiot, hast nie gelernt, Waschmaschinen zu reparieren, könntest du nicht selber machen. Bei solchen Sachen, du bist ja einfach abhängig. Und das ist so nervig.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ja. Aber da ist auch echt viel passiert, muss man zugeben. Also wenn ich mich so erinnere an die Zeit von, weiß ich, erster Handyvertrag bis heute, also mittlerweile kannst du ja zum Glück das eine oder andere online auch selber kündigen, in manchen Fällen.
Ja, in der Regel so.
Genau. Man merkt nur, es ist halt, da hat wahrscheinlich wieder jemand gesagt, wir müssen 15 Probleme gleichzeitig lösen, weil wir haben ja diese tausende Leute, die im Callcenter sitzen. Was mache ich denn den ganzen Tag? Ja, mach dir die Kündigung für Magenta TV Sport. Ja,
ja, das ist irgendwie so weird, weil das ist ja ganz.
Klickt ja auch nur Knopf.
Exakt. Und das Komische ist aber, das ist, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es nicht bei der Telekom so, aber bei so vielen Anbietern ist ja so, die lagern dann so Sachen aus. Also es ist dann so,
ja, ja.
Telekom Mobil ist eine komplett andere Firma wie Telekom Fernsehen, so ungefähr. Also es ist so eine Sparkasse XY und Sparkasse da und man denkt so, als Nutzer denkt man so, ja. Geht auch nebenan ins Büro und frag halt nach, aber die haben noch nie miteinander gesprochen wahrscheinlich und kennen die Problematiken und haben gar nicht
die sind doch bei einer Firma angestellt und sitzen noch vor der Ventura.
Wahrscheinlich, exakt. Ja, ja, ja. Deswegen, naja.
Aber das ist halt sowas, wo ich mir denke, das ist so wieder eine dieser versteckten Folgen von Komplexität in Regeln. Oft ist das Steuergesetz, was zu sowas, zu solchen Ausbuchungen führt. Weil du halt weißt, wenn ich das in eine separate Firma packe und denen eine Rechnung schreibe, kann ich das besser verrechnen, als ich das intern mache. Mhm. Weil intern kann ich diese Kosten nicht absetzen und deswegen ist es für mich einfach von Vorteil, wenn ich das splitte. Mit der Konsequenz, ich habe da komplexere Prozesse und das, ja. Mhm. Also, ne, da wieder diese kleinen Stellschrauben, die halt dann in sowas ekligem enden wie, wir haben jetzt 20 Subfirmen, die alle irgendwie den gleichen Knopf drücken und denkst, oh. Am Ende leidest du ja als Nutzer, der sich denkt, hey, ich will doch einfach nur kündigen, warum ist da kein Button auf der Website? Ja.
Wo ich jetzt in Zukunft hoffentlich ein bisschen weniger leiden werde, ich war ja jetzt letzte Woche bei Michi in Frankfurt und ich habe dir schon das geile Video geschickt, da kann ich dir kurz zuerst erzählen und dann die Konsequenz daraus. Wir waren bei so, es ist glaube ich ehrlicherweise dann doch so ein bisschen wie im Happy Frankie unten drin. Die haben da ja auch so ein VR-Ding, keine Ahnung was. Nur das war ja irgendwie so offen, wo ich schon mal mit dir auch gesagt habe, wie unangenehm ist es eigentlich, wenn du dann so offen da rumstehst und irgendwie hast du da deine VR-Brille auf und irgendwie
kommen
Leute zu und ist irgendwie strange. Und wir waren aber bei so einem, auch es war auch in so einem Einkaufszentrum, aber es waren so abgeschlossene Räume quasi. Und Michi hat immer nur gesagt, wir gehen Zombies ballern. Und ich war so, okay. ich bin offen. Ich bin gespannt, was da auf mich zukommt. Und ich weiß aber, er hat es schon mal gemacht und war total begeistert. Und dann war ich so, ja, okay, probieren wir mal. Und wir waren zu dritt mit einem Kumpel von ihm. Und du kriegst da so eine VR-Brille auf. Ich hab nicht checken können, was es für eine ist. So, die ist einfach selbst gebrandet. Ist irgendwie Sandbox VR, ist irgendwie die Firma, keine Ahnung. Aber es ist nicht, also wird wahrscheinlich irgendwie eine Vive oder irgendwas sein. Du hast dann so Sensoren an Handgelenken, an den Fußknöcheln und so eine Weste quasi an. Und du hast diese VR-Brille und so ein Headset auf. Und dann kriegst du noch so zwei Controller oder Controller irgendwie in die Hand. Und das ist quasi dann so die ganze VR-Experience. Und man merkt schon, weil es ist jetzt so das dritte Mal, dass ich eine VR-Brille auf hatte, höchstens sozusagen. Und cool war zu sehen, wie dann doch so Sensoren das alles irgendwie unterstützen und besser machen und einfacher machen sozusagen. Ne? Also man hat sich selber in dieser, es war halt wie so ein Call of Duty Zombie-Modus quasi, so eine halbe Stunde lang so ein bisschen Horden und ein bisschen Wechsel von Locations und so. Aber du hast gemerkt, wie gut die Abfrage war dadurch, dass zum Beispiel, da waren auch so Endbosse, die haben dann so ausgeholt für den Schlag und du konntest über diesen Schlag drüber springen oder dich runterher ducken und so, weißt du, es war halt irgendwie so eine gute Abfrage, so eine Kollisionsabfrage, dass es nicht so war, ah ja, der haut irgendwo nach da, oh, er hat mich getroffen, keine Ahnung warum, was ja manchmal so passiert irgendwie. Das heißt, es war relativ bugfrei und dadurch war das wirklich ein relativ cooles Erlebnis, das sehr viel Spaß gemacht hat, wo man wieder so gemerkt hat, wenn VR vielleicht mehr so in diese Richtung geht und wenn ihr jetzt versucht, sofort so in diesen Home-Consumer-Markt reinzugehen, wo die Leute das einen Tag aufsetzen, danach merken, na gut, was mache ich jetzt damit? Und mehr so in diesen Entertainment-Bereich, dass Leute anstatt in Escape Room zum Beispiel in so ein VR-Room sozusagen gehen, kann ich mir vorstellen, dass das echt gut funktionieren könnte, weil es richtig Bock gemacht hat. Tatsächlich.
Ja, sah auch auf den Videos spaßig aus. Ja. Also auch dieser Zusammenschnitt von so ein bisschen der Mix aus, hier, das seid ihr von der Seite gefilmt und das ist das, was im Spiel sich sehen ist. Also schon ganz cool gemacht auf jeden Fall.
Ja, das hat man auch gemerkt, halt deren Marketingstrategie, ne? Die schicken dann auch so eine E-Mail mit. Hier, damit kannst du angeben und so. Und ich so, ja, okay. Klar, aber ich glaube, dass es halt viele Leute dann eben machen, bei Junggesellenabschieden oder keine Ahnung. Also im Prinzip auch wie so diese ganzen klassischen Veranstaltungsdinger. So wie jetzt im Happy Frankie das Axtwerfen ist und so. Das ist wahrscheinlich alles die gleiche Zielgruppe in irgendeiner Form irgendwie. Das war ganz witzig. Ja. Aber ausgehend davon, immer wenn ich bei Michi bin, Michi ist ja so ein verrückter Smart-Home-Geek-Typ auch so ein bisschen. Und das ist immer witzig, wenn er dann so erzählt, was er sich jetzt ausgedacht hat und wie er diese Prozesse jetzt irgendwie so vereinfacht hat. Und zum Beispiel habe ich es erst mal kennengelernt, das wusste ich gar nicht, dass es gibt, dass du auch so in Mietswohnungen, hat der jetzt quasi so ein Amazon-Ring-Ding, aber nicht unten an der Klingel, dieses komische labbrige Ding, das unten an der Klingel hängt, sondern du hast einfach mit deiner normalen Gegensprechanlage so ein Ding verbunden, dass du quasi von überall die Tür öffnen kannst und mit den Leuten reden kannst. Das fand ich zum Beispiel ganz cool. Das kannte ich gar nicht vorher. Und er meinte, das ist für ihn halt praktisch, wenn halt er nicht zu Hause ist und da ist, kommt ein Paket, dann kann er halt sagen, yo, leg's mal in den Flur, ich mach hier die Tür auf. Das war mir vorher gar nicht so klar, dass es sowas gibt zum Beispiel. Das fand ich spannend. Und ich habe nochmal, was ich dir erzählen wollte, nochmal so ein bisschen über so Cloud-Lösungen eben nachgedacht. Du hast ja gestern auch gefragt, was aus dem NAS geworden ist. Und das ist mittlerweile wirklich so ein bisschen einfach meine externe Festplatte quasi, wo ich die Backups drauf mache, wo ich alles, was so Unterlagen sind, irgendwie sicher, die ich wahrscheinlich nie wieder brauchen werde. Aber wenn sie irgendwann gebraucht werden, sind sie halt da. So dieser klassische Aktenordner so ein bisschen. Weil ich gemerkt habe, dass es nicht schlank und cool genug in der Experience für mich ist, um es so im Alltag immer zu nutzen sozusagen. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, dir ein Bild zeigen will, gehe ich in meine Fotos-App und nicht in den NAS-Foto-Ordner sozusagen. Und weil der halt dann doch immer noch mal connecten muss nach hier zu Hause und das dauert einfach so 4 Sekunden länger als das andere. Das ist natürlich, kann man da ignorieren, ist eigentlich scheißegal, aber man merkt, was man am Tag so nutzt im Prinzip. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, komm, probierst du einmal das, was ich schon mal irgendwann probieren wollte, dass ich jetzt einfach den Kram hier, vor allem so den Schulkram, was jetzt nicht personenbezogene Daten sind, sondern meine ganzen Arbeitsblätter, also jetzt hätte ich Arbeitsblätter, aber so Texte und so ein Kram irgendwie, dass ich das alles mal in die Cloud schiebe, also jetzt quasi meinen Schreibtisch und meinen Dokumenteordner quasi einfach automatisch mit der Cloud synchronisiere und dann eben das dauerhaft eben dabei habe, weil ich immer wieder mich erwischt habe, wie ich jetzt mit Chiara ja für Kanada die Tickets nehme ich aus der E-Mail, schiebe die in den geteilten iCloud Drive Ordner für Chiara und mich. Und du musst immer darauf achten, wo ist jetzt noch was hingeschoben. Wenn ich jetzt aber weiß, ich kann das einfach auf meinen Desktop schieben und muss nicht drüber nachdenken und kann einfach dann am Flughafen sagen, ah, die Tickets, ja, habe ich ja hier dabei. Mhm. Oder in der Schule, ah, Mist, ich habe das nicht gedruckt. Aber, hey, ich habe es ja hier auf dem Desktop liegen oder ich kann ja einfach darauf zugreifen.
Ja,
das ist meiner Forschung gerade sehr cool. Ich habe da jetzt gestern drauf alles umgestellt, muss jetzt in der Praxis nochmal erproben. Aber bin erstmal eigentlich ganz freudig darüber. Ich glaube, es könnte mal ein bisschen Sachen cooler machen für mich. Gerade weil dieser Arbeits-Privat so hybrid sozusagen ist. Also weil das einfach das gleiche Gerät ja sozusagen ist.
Ja, ja.
Finde ich ganz gut.
Ich denke, ja. Ich habe das ja seit Jahren so eingestellt. Und ich merke das jetzt wieder, wo ich wieder froh drum war. Einfach, wenn ich jetzt gerade im Homeoffice bin, habe ich ja alles auf meinem Mac.
Mhm.
Im Stationären. Wenn ich dann aber ins Büro fahre, habe ich das MacBook. Und da war es jetzt, da habe ich wieder gemerkt, wie cool das doch eigentlich ist.
Ja.
Ich habe das zwar nicht super häufig, aber wenn ich es mal habe, dass ich da, ich habe eine Datei mal auf dem Desktop liegen und die taucht da plötzlich auf, dann ist halt, bin ich einfach froh drum, dass es dann instant da ist und nicht. Also da, ich glaube, das wird cool.
Und auch so unterwegs am Handy finde ich, glaube ich, auch noch ganz praktisch, dass das irgendwie funktioniert. Dass du weniger darüber nachdenkst, nehme ich jetzt meinen Laptop mit oder nicht, sondern dass ich weiß, ich kann das ja auch gerade am Handy irgendwie die Datei packen, schieb's dann irgendwie rein und hab's dann eben auch auf dem PC relativ easy. Das wollte ich mir jetzt mal angewöhnen und wollte mal gucken, wie das irgendwie so funktioniert. Mal schauen. Ist jetzt auch nicht. Die Welt verändert sich dadurch jetzt irgendwie nicht, aber ich finde es irgendwie ganz cool. Und da habe ich mich nochmal nochmal nachgelesen, auch in den Einstellungen, zumindest was die Versprechungen sind, wie cool eigentlich diese Sicherheitsversprechen von der Cloud, von Apple sozusagen sind. Also warum ich dann auch wieder verstehe, warum Schulgeräte in der Regel dann iPads und so weiter sind, weil wenn du halt irgendwie mit einer Cloud arbeitest, wirkt die iCloud ziemlich cool und safe. Wahrscheinlich sind alle mittlerweile, also wahrscheinlich haben die ähnliche Standards, aber du kannst ja diese Security-Features irgendwie einstellen, wie Beherrschungsschlüssel und so weiter und so fort. Es wirkt, finde ich,
relativ sagen, du kannst deine gesamte Cloud plus bestimmte Apps, ich weiß nicht genau welche, ich glaube, alles ist so E-Mail, aber und Kalender, aber du kannst halt irgendwie Notizen, Reminder und so, kannst du quasi verschlüsseln, indem du von Apple selbst quasi den Schlüssel generieren lässt. Die musst du ausdrucken, den musst du quasi safe werfen, weil der ist halt nur für dich.
Ja.
Und dann weißt du auch, okay, meine Geräte können drauf zugreifen, weil die diesen Schlüssel haben, aber Apple hat den Schlüssel nicht. Also das heißt, streng genommen könnte Apple jetzt nicht hingehen und sagen, ich guck mal rein, was in seiner App so geschrieben ist oder was in seinem Ordner XY drin liegt.
Ja.
Was halt so ein bisschen, also ich glaube, das ist so das Ultimative, was du gerade heutzutage irgendwie machen kannst, um schon, zu sagen, hey, meine Cloud ist nur für mich sichtbar.
Ja,
also
deswegen finde ich eigentlich ganz cool.
Nice.
Yes.
Cloud 2.0.
Ja. Und ich überlege gerade, was ich noch ein bisschen überlege, ist, ob ich in dem Zuge von, lass mich da so ein bisschen inspirieren von Michi, was er aber nicht hat, aber was ich irgendwie ganz interessant fand, als ich da so ein bisschen nachgeguckt habe, hatte gestern Abend ein bisschen Zeit, Chiara auf dem Junggesellenabschied, kam und morgen um 3:30 wieder und dann bin ich quasi aufgewacht und deswegen bin ich auch seit 3:30 wach. 4:30, nicht 3:30, 4:30. Und habe dann so ein bisschen nochmal weiter recherchiert. Ist so ein smartes Schloss für die Wohnungstür quasi. Dass du quasi im Zweifel deinen Schlüssel verlieren kannst. Das finde ich eigentlich ganz, ganz coole Sache, weil bestimmte Bewohner dieses Haushalts haben schon ein paar meinen Schlüssel vergessen. Und das ist immer ein bisschen nervig für alle Beteiligten.
Ja.
Und deswegen stelle ich mir das irgendwie ganz cool vor. Wenn du so in die Nähe der Tür kommst, die Tür geht so auf und so. Guck, ob es funktioniert. Ich muss mich noch ein bisschen mal. Ich bin noch nicht weit genug in meiner Recherche, um es beurteilen zu können.
Also ich kann dir aus erster Hand berichten oder aus fast erster Hand, ein Cousin von mir hat das bei sich in der Wohnung eingebaut, auch eine Mietswohnung. Und ich habe ihn dann mal gefragt, hey, ist das, also, das ist schwierig? Und dann meinte, das ist super easy. Also,
ja, das habe ich auch schon mit, dass es super easy ist, ja.
Also es ist wirklich so, weil du zwei Schrauben lösen und wieder festziehen kannst, dann hast du es eigentlich schon.
Ja.
Sieht ein bisschen komisch, also es ist, je nach Modell sieht es halt einfach ein bisschen wuchtiger aus, weil einfach ein bisschen mehr drinsteckt. Aber im Grunde genommen ist es ja eigentlich nichts anderes, als hey, ich schiebe diesen Riegel rein und raus, basiert auf halt einem Signal, was über die App kommt. Und für ihn ist das halt auch super cool, weil er halt zufällig irgendwie im Erdgeschoss wohnt und seine Wohnungstür gleichzeitig die Haustür ist. Also es gibt keinen separaten Flur für ihn. Das heißt, er kann dann so Dinge machen wie von der Ferne aus sagt, hey, Postbote, legst mir die Wohnung gerade rein. Oft ist es ja so, dass du unten dann halt eben, du kannst ja nicht für die Allgemeinheit dieses Schloss anbringen. So. Das heißt, da hast du so immer diesen Bruch drin, zum gewissen Grad. Aber wenn du dann über die Freisprechgeschichte für Ring quasi den Knopf betätigen kannst, der sagt, unten aufmachen, dann hast du ja eigentlich das gelöst.
Fand ich klang ganz witzig. Die Frage ist halt immer, wie immer bei solchen Sachen, ist es in der Theorie einfach nur super cool und in der Praxis ist so dieses, keine Verbindung, es dauert dann irgendwie doch länger, dass du dann doch irgendwie einen Schlüssel nimmst oder sonst irgendwas. Und das wäre dann wieder so ein bisschen das Gegenargument.
Ja, also wie ich das mitbekommen habe, ist das super geil. Also kommst du irgendwie in die Nähe und dann plopp, kannst du einfach aufmachen. Also es ist halt so ein bisschen wie beim Auto, glaube ich, dieses Gefühl, wenn du einfach die Nähe vom Auto gehst und ziehst einfach die Tür auf und du hast gar nicht irgendwie gedrückt, weil das Auto halt gemerkt, ich bin da. Und dann, ich glaube, das funktioniert schon ziemlich gut.
Ja, ich bin gespannt.
Außer wie dein Strom fällt aus.
Oder ja, so. Aber ich muss sagen, zwischen beim Auto ist es so, einmal alle zwei Wochen klappt es da auch nicht so richtig. Ne? Da musst du irgendwie noch nur mal das Handy und so. Was jetzt nicht schlimm wäre, ist absolut kein Weltuntergang. Überhaupt nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn das so in diesem hermetisch abgeriegelten Haus, hier habe ich auch keinen Empfang in diesem Haus und so, also weil es so strahlenfressend ist quasi, ist die Frage, wenn man dann so merkt, es ist so, jedes fünfte Mal gibt es so einen Haker, dann denkt man sich so, naja, das ist doch irgendwie doof. Aber dann kann man es ja auch zurückschicken im Zweifel. Ja. Aber ich muss noch recherchieren. Es wird wahrscheinlich keine Sache von vor Kanada.
Okay, ja, kann ich verstehen. Vielleicht willst du auch gar nicht so so diese Möglichkeit haben, wenn du ein paar Wochen weg bist im Urlaub und du weißt, wie gut funktioniert das. Das ist wirklich das beste Gefühl.
Ja. Habe ich dir schon erzählt, was so ein bisschen die Pläne für Kanada sind eigentlich letztes Mal? Oder habe ich es mit Chiara erst danach?
Du hast es mal erzählt und dann hast du aber noch erzählt, dass ihr die Pläne nochmal angepasst habt oder ein bisschen verändert habt und ein paar coolere Sachen um reingeworfen habt.
Ja, genau.
Ich weiß nicht genau, was.
Ich kann dir nur erzählen, also habe ich dir erzählt von diesen witzigen Klettersteigen und so?
Ich glaube nicht.
Okay, weil Chiara hat mir letzte Woche so ihre Notizen gezeigt, so die sie mal irgendwann aufgeschrieben hat so für Kanada. Und die hat sie aber irgendwie vergessen, mir mal zu zeigen. Aber es war mega geil, weil sie hat da so coole Sachen nochmal rausgesucht. Wir hatten so eine erste Recherche, genau wie ich dir gesagt habe, und wollten dann mal so ein bisschen da gucken, was wir genau machen wollen und das nicht vorher buchen, weil wir uns nicht so festlegen wollten. Aber jetzt haben wir nochmal so zwei, drei Sachen uns genauer angeguckt und ich bin sehr gespannt. Es gibt so crazy Klettersteige da irgendwo, wo man dann wieder so sagen kann, inexperienced, anderthalb Stunden, medium, drei Stunden, expert, sechs Stunden. Und jetzt kannst du überlegen, wo ich mich natürlich verortet habe.
Ultra Pro 12 Stunden.
Exakt, weil ich nämlich nicht immer als Anfänger aber natürlich ist es kribbelt so, dass man so denkt so, ich will an die sechs Stunden machen, das ist bestimmt mega geil. Und dann habe ich mir die Bilder angeguckt und habe so gesehen, das ist so dieses, so ein Drahtseil, so zwischen so zwei Berggipfeln gespannt und du balancierst da so rüber und hast diese, natürlich bist du immer so gesichert mit diesen Karabinern an so einem anderen Drahtseil im Zweifel. Und dann ist mir eingefallen, du hast ja Höhenangst wie der größte Mensch. Ich bin gespannt. Ich vermute, wir werden irgendwie sowas tun. Ich vermute nicht die 6-Stunden-Tour, sondern eher vielleicht die 3,5-Stunden-Tour oder so. Aber ich werde auf jeden Fall große Überwindung brauchen. So. Aber für mich ist, glaube ich, das voll davon abhängig, ob diese beiden Karabiner vor mir dran sind oder nicht. Also, weißt du, wie im Kletterwald eben nicht, weil sonst werde ich sterben und Angst haben. Das ist Nummer 1, was wir auf jeden Fall machen werden. Nummer 2 ist so eine geile Höhlen- Experience quasi, wo du dich so abseilst in so Höhlen und dann irgendwie so 5 Stunden so durch so Höhlen kraxelst und so. Das stelle ich mir richtig cool vor. Und was gerade noch eines der Highlights sein wird, was wir probieren wollen, ist so Kajak und Wale quasi, dass du irgendwie dann so so rumkajakst, wo irgendwie so Wale rumschwimmen. Das sind so gerade so die Highlights, die wir so auf jeden Fall machen wollen. Mal gucken, was es nachher alles so wird. Ich werde entweder
mega cool.
sehr glücklich aus diesem Urlaub wiederkommen oder halt nicht mehr wiederkommen. Mama, hör kurz weg.
Oder so mit einem Bein.
Das ist das Ziel für diesen Urlaub. Keine Verletzungen. Das ist das Ziel. Nur für diesen Urlaub. Alle anderen sind egal, aber diesen Urlaub. Nein. Nee, das sind ja alles Sachen. Also, das klingt jetzt so doof, aber das ist ja alles nichts Gefährliches. Also, wenn es gefährlich wäre, würde ich es ja nicht tun. So, das sind ja alles nur Sachen. Du bist überall gesichert. Wir machen das nicht irgendwie auf eigene Faust, sondern hast dann irgendwie einen Guide dabei und machst das ja nur irgendwie angeleitet und so. Und ich bin ja der größte Schisser. Ich würde sowas alles nicht machen, wenn ich mich da unsicher fühle. So, und deswegen ist das, glaube ich, alles harmlos. Aber wird, glaube ich, witzig.
Aber klingt mega cool. Nach so einem richtigen geilen Urlaub, wo man so 30 Jahre später noch von erzählt, dann hat mich der Wal einfach kurz
gegessen.
Am Arm gepackt und mich 20 Meter in diesen näher gezogen und dann habe ich auf die Schnauze gehauen und dann ja, war ich 3 Tage seit Bauch gefangen und dann
wollte das Blasloch rausschwimmen, ja.
Genau. Und ich rausgeschleudert aus dem Blasloch, aus dem, ja.
Ja.
Cool. Dann auf dem Berg, aufs Drahtseil. Zum Glück hatte ich mal Karabiner und zack. Ja. Ging's weiter.
Ja, das ist, glaube ich, das, was mir gerade noch am meisten Sorge macht. Die Tettersteig-Ding.
Genau?
Also das ja. In Höhe. Ja. Ich hab das ja, wir waren ja da auf der Zugspitze. Nein, doch. Der höchste deutsche Berg. Doch. Ja, genau. Da waren wir ja. Und da waren wir ja so nicht gesichert. Und da waren diese ganzen Touri-Ottos, die mit ihren Sandalen da irgendwie so diese super kleinen Metallstufen da so einfach hochgesteppt sind. Wo ich dann so dachte, wow, hier links und rechts geht's einfach Millionen Meter in den Abgrund. Ich werde einfach sterben. Mhm. Aber wenn die das können, dann kann ich das auch. Und ich hoffe, dass ich in diesem Modus auch da kommen kann. Dass man so, dass dann immer sieht, ah, das sind so 3, 4 Touris. Die sind auf jeden Fall wacker als ich. Mhm. Also kriege ich das auch hin.
Mit Sicherheit. Ja.
So, ich habe so mit den, weil wir nochmal über Bären gesprochen haben, habe ich auch so, ja, aus Versehen, das war keine Absicht. Weil sie meinte, ja, und hast du denn Schiss vor Bären? Ich meinte so, ne, auf gar keinen Fall habe ich Angst vor Bären. Erstens, weil ich natürlich glaube, ich gewinne das 1-1. Und zweitens, ich bin natürlich sehr schnell. Und dann hat Keanu gesagt so, ja, toll. Und ich war so, ach ja, stimmt. Wir sind ja zu zweit da. Nur weil ich schnell bin, heißt das ja nicht, dass wir der ganzen Gefahr entgehen. Also nicht, als könnte ich den Bär wegrennen, ehrlicherweise. Aber in meiner Welt kann ich das. Aber es wäre natürlich ein Problem, wenn ich dann so einen Anker dabei habe wie Chiara. Dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Deswegen muss ich mir mal neu überlegen, wie wir dieses Problem lösen können. Dann muss ich doch in den Infight.
Ja, ich werde nicht dieses Zitat werde ich nicht vergessen von so einem Dude, der in der Wildnis gelebt hat und der da gesagt hat, irgendwie, ja, und wenn du auf einen Bären triffst, gerade ein weiblicher Bär mit Baby oder so, dann leg dich auf den Boden, versuch deinen Kopf, deinen Nacken irgendwie zu schützen, geh Embryo-Modus und guck, dass das Ding nicht an deine Gedärme kommt. So. Es wird dich zerfetzen und wenn du Glück hast, dann hast du Glück und wenn nicht, dann bist du halt. Aber hey, wird bestimmt voll cool und so.
Hey, das ist kein Problem. Dieser Podcast könnte sehr schlecht altern.
Wir werden es sehen. Ja.
Nein, das wird gut. Da bin ich mir ganz sicher. Ja.
Nein, das wird cool.
Was gibt es noch die nächsten Wochen? Cool.
Ab Donnerstag Urlaub, Mittwoch Urlaub, Donnerstag fahren wir los in Richtung Süden.
Mhm. Wie lange fährt man?
Über eine Woche in Österreich.
Bitte? Wie lange fährt man? 6 Stunden? 10 Stunden?
7, 8, also mit Pausen. Mhm. Ja. Dann machen wir eine Woche ein bisschen Wandern, Sauna, Pool.
Geilo.
Und dann komme ich zurück. Dann habe ich aber noch irgendwie 1,5 Wochen zu Hause und habe jetzt schon so meine Liste mit so Dingen, die ich irgendwie anpacken wollte immer, aber die gemacht habe. Und das wird dann so eine Mischung sein aus, weiß ich, ein bisschen hoffentlich den Sommer genießen, mit dem Fahrrad schön ins Freibad fahren, ein bisschen so Fahrrad fahren, ein bisschen schwimmen, dies, das. Plus eben halt so Haushaltsdinge erledigen, die halt immer aufgeschoben wurden. So über Zeit.
Was steht da? Also was kann ich mir so vorstellen? Haushalt klingt für mich immer so Wäsche waschen, aber das ist ja nicht, dass das liegen bleibt.
Nee, also es klingt so doof, aber sowas wie, ich habe so eine Lampe hier, die ist kaputt und da wollte ich immer mal gucken, kann ich die irgendwie reparieren.
Absolut.
So. Oder ich habe irgendwie doch so Paletten im Keller, die müssen irgendwie zum Wertstoffhof gebracht werden. Ja. So
was. Ah, mega geil, so richtig
oder Gadget halt mal so
Week.
Ja, nice. Genau. So einfach so alles mal so, was man irgendwie lange irgendwie vorhatte, aber irgendwie nie die Zeit für genommen hat, weil es auch nicht so richtig dringlich ist, aber es schwirrt so irgendwo im Hinterkopf rum. Das wird dann einfach erledigt. Dann geht's wieder los irgendwann August. Und dann habe ich wieder meine Zahnarzttermine. Also dann geht's quasi weiter damit.
Es wird diese Zeit wieder.
Ja, aber es ist, glaube ich, hoffentlich nur der August und dann bin ich durch damit.
Okay. Aber stimmt, wir haben gar nicht mehr darüber gesprochen. Ist denn jetzt gerade alles super? Also jetzt ist gerade alles fein oder?
Okay. Ah, unten ist alles jetzt ready, alles super, alles fein. Und jetzt halt steht halt oben noch an im August. Weil ich hätte gedacht, es hat irgendwie vor dem Urlaub jetzt nicht mehr geklappt und ich wollte es nicht so auf den letzten Drücker machen. Weil ich halt genau wusste, wenn es irgendeine Mini-Komplikation gibt, dann ist der Urlaub irgendwie halt weniger geil, weil du halt irgendwie Schmerzen hast oder dich nicht beim Essen nicht irgendwie geil fühlst, weil du Angst hast, dass irgendwas kaputt geht, wenn du isst. Daher.
Das wird mir auch so, ich habe meinen Kronentermin nach dem Urlaub. Deswegen können wir zusammen durch die Kronenzeit gehen.
Und ansonsten habe ich mir noch jetzt vorgenommen für diese 7 Tage Österreich. Mhm. Ich mache so, also ich werde derzeit einfach komplett in Isolation leben. Also keinerlei
nice.
News, keinerlei Kein YouTube, kein X, kein Instagram, kein LinkedIn, nix. Mhm. Kein Arbeits-E-Mail, nix. Einfach komplett. Ich habe 2 Bücher. Das sind so kleine Taschenbücher. Die werde ich mir noch so reinziehen als Input. Ansonsten nichts.
Oh, da bin ich sehr begeistert und sehr spannend. Bin ich sehr gespannt, was du erzählen wirst.
Ja. Ich glaube nicht, dass das irgendwas, muss ich sagen.
Ich glaube, eine Woche.
Ich glaube nicht, dass das irgendwas macht mit mir. Ich habe nur gemerkt, es gerade ist so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe immer so diesen Automatismus drin, wenn ich so Nachrichten irgendwo sehe, über irgendwelche Themen, da versuche ich die irgendwie in so mein Weltbild reinzupacken und irgendwie gucken, dass die irgendwie Sinn ergeben. Aber irgendwie gerade in den letzten Monaten war es voll schwierig. Ja, war es voll schwierig, da so ein, wie soll ich sagen, ein Bild zu kreieren in meinem Kopf, mit dem ich zufrieden bin. Also wo ich sage, ja, so wird es sein in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren. Gerade ist es so zu chaotisch. Und ich glaube, diese Woche wird mir vielleicht helfen, das so ein bisschen zu sortieren. Hm. Und das ist halt jetzt gut, wenn man keinen neuen Input hat. Weil gerade überschlägt sich sowieso so nachrichtenmäßig alles. Deswegen ist es gut, einfach mal eine Woche sagen, hey, jetzt ist Sortierwoche angesagt.
Finde ich sehr clever. Gerade ich bin heute Morgen aufgewacht, ja, um 4.30 Uhr. Und das war genau da, als das Shooting quasi war. Und ich dachte mir so, was ist jetzt passiert? Was geht denn da ab? Und schon die nächste Schlagzeile war, die Demokraten haben es organisiert. Nächste Schlagzeile war, nee, es ist Stage von den Republikanern. Nächste Schlagzeile ist das. Und denkt so, ach Leute, ihr nervt mich einfach alle. Ja. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich mache einfach zu, interessiert mich einfach gar nicht. Ciao. So, das war für mich wirklich so dieses, wo ich dachte, das war jetzt so dieses, was für mich das fast ein bisschen zum Überlaufen gebracht hat, wo ich dachte, ich interessiere mich jetzt einfach nicht mehr dafür. Es hat keinen so direkten Impact in mich, dass ich mir jetzt denke, ach komm, da musst du irgendwie so up-to-date sein, sondern es ist einfach ein, ja, macht, was ihr wollt. Mal gucken, was ich gucke am Ende mal, was passiert ist irgendwie.
Ja. Dein Einfluss ist ja eh nicht, also der Einfluss, den wir haben, ist ja eh nicht gegeben. So, deswegen glaube ich, er wird auf der Zeitachse der Geschichte nichts ändern. Auf letzte Woche, das verfolgen wir nicht. Das stimmt wohl. Ja.
Wäre erschreckend, wenn
es wäre. Ja, genau. Das war auch heute Morgen so. Ich wache auf, denke mir so,
ja.
Das einzig Witzige, was ich newstechnisch gestern mitbekommen habe, ist einfach nur witzig. Hast du ja mitbekommen, dass hier das BKA ganz Bitcoins verdeckt hat?
Ja, das habe ich auch mitbekommen.
Und da war so, mein Twitter-Feed war so, oh, die haben noch so und so viel. Leute, haltet durch. Okay, das war witzig. Und dann kamen so die ersten so News rein. So, okay, ist durch, die sind jetzt bei null. Und dann schreibt einer, ey, wartet mal, Leute, die haben wieder Geld.
0,00123.
Ja, irgendwer hat jetzt so Euro 80 oder so Bitcoins geschickt und hat aber so eine Nachricht noch hinterlassen. Und hat geschrieben, HFSP.
Achso, das habe ich gar nicht bekommen.
Fun staying poor. Da dachte ich mir so, ja, das ist einfach witzig. Aber dann dachte ich mir so, warte, was machen die jetzt? Das Wallet gehört ja denen. Die haben das Wallet nicht gekillt oder so. Müssen die gehen die jetzt und sagen, ah, wir müssen das auf null kriegen? Oder sammeln die das jetzt? Es haben immer mehr Leute jetzt irgendwie Geld dahin geschickt. fand ich witzig.
Finde ich sehr clever. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich machen die das zu, oder? Vielleicht, obwohl wahrscheinlich müssen die das wahrscheinlich irgendwie behalten, wenn die nochmal irgendwas finden und so. Kannst du aber hier aufmachen. Ja,
kannst du ein Wallet eigentlich platt machen?
Müsste, oder?
Ich glaube nicht. Du
kannst die Adresse doch killen, oder? Kannst sagen, die Adresse. Ja.
Ich weiß nicht, ob es dafür einen Mechanismus gibt, ehrlich gesagt. Ich glaube, du kannst einfach das Wallet nicht mehr benutzen. Mhm. Aber ich glaube nicht, du kannst. Ich weiß nicht, ob du hingehen kannst, sagen kannst.
Diese Adresse nicht mehr. Ja, weiß ich gar nicht, ob du sagen kannst, du kannst eine Adresse daraus löschen irgendwie.
Ich meine, du kannst einfach sagen, das ist jetzt, wir schmeißen den Schlüssel weg und haben keinen Zugriff mehr drauf. Damit ist das quasi für uns nicht mehr zugänglich und damit gekillt. Mhm. Aber dann hast du halt, also musst du dich nicht mehr drum kümmern.
Vielleicht kannst du so einen Knopf drücken, im Sinne von keine Einzahlungen und Ausgaben keine Einzahlungen annehmen, sodass du sagst, so alles ab, alles zurückweisen, was ankommt sozusagen.
Ich glaube, das geht nicht tatsächlich. Hm. Also, ja. Weil ich wüsste nicht wie, ehrlich gesagt. Das wäre irgendwie lustig. Aber gut, ist ja auch egal.
Ja.
Kennst du das nur? Es gibt ja so bei so in so Das ist halt in öffentlichen Diensten, in Ämtern gibt es ja immer so Regeln für alles. Okay, ja, ja, wir müssen halt diese Bestände wegkriegen. Wir können ja nicht so, ah, wir haben noch 3 Päckchen Kokain in der Reservatenkammer.
Ja, die größte okay, Nase.
Lass liegen.
Komm her.
Ja, so, muss halt auf. Also das Gleiche gilt ja für sowas, ist ja auch beschlagnahmt quasi. Ja. Okay, was machen wir jetzt? Ist er weg oder kommt Neues, hä? Es wäre, als würde jemand so, weiß ich, so Drogen oder Waffen immer wieder so in deine Reservatenkammer bringen. Okay. Ja, du kannst einfach nicht auffallen.
Aber das Schöne ist ja bei diesem Thema, anders als bei so anderen nervigen Themen, das ist wirklich einfach nur witzig. Es ist nicht irgendwas Schlimmes dabei, es ist nicht irgendwas, wo mir sagt, ah, da regen sich Leute darüber auf, sondern es ist einfach nur, das ist funny. Das ist okay.
Ja, wobei es gab, in dem Zuge gab es, gibt so eine Was denn? Nein, Quatsch. Nein, aber es ist halt so, wie also halt auch das wird jetzt quasi politisiert in dem Sinne, weil da hat irgendeine Abgeordnete, die ursprünglich war bei der CDU war, glaube ich, dann aber keine Lust mehr hatte, dann ist sie zur AfD gewechselt und dann hat sie auch darauf keine Lust, hat gesagt, die Parteien sind alle scheiße. Und jetzt ist sie quasi Abgeordnete, aber parteilos. Und die ist so ein bisschen in Deutschland so die Bitcoin-Queen. Mhm. So würde ich sie jetzt beschreiben. Die hält so Reden im Bundestag, sagt, hey Leute, seid ihr echt bescheuert, wir müssen Bitcoin kaufen und so. So ein bisschen die Stimme. Und die hat das komplett ausgeschlachtet. Die meinte, das ist so doof. Überall auf der Welt gehen jetzt Staaten hin und überlegen, Bitcoin als Reservewährung quasi zu halten. Und Deutschland verkauft einfach diesen Riesenbestand. So, was ist los mit euch? Also auch das ist irgendwie der Timeline so gewesen. Ja, aber ja, das fand ich jetzt nicht wie soll ich sagen, hat mich jetzt nicht getriggert.
Ich glaube, nicht genervt. Ich dachte
so, ja,
nicht,
wo sie recht hat.
Ist, glaube ich, nicht wert, dass das irgendwie großen Aufschrei verursacht.
Ja.
Alrighty. Dann hören wir uns in guten 3,5 Wochen wieder, würde ich sagen.
Yes, sir. Lasst euch nicht von Bären fressen.
Im besten Fall, ja. Ich werde dir Bilder schicken, wie ich auf Bären reite, keine Sorge.
Oh, dann sage ich, oh, guck mal, Putin 2.0.
Genau.
Aber oben ohne, bitte.
Natürlich.
Gut, okay.
Alright. Cool.
Bis denne. Peace out.